Nachrichten von SRF um 11 mit Michael Wettstein. Anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz nimmt das Walliser Lötschental den Tourismusbetrieb teilweise wieder auf. Seit heute Morgen können Touristinnen und Touristen wieder nach Verden, Kippel und Wila reisen. Die Straßensperre bei Goppenstein wurde aufgehoben. Wandern sei teilweise wieder möglich, sagt Michael Fleischmann, Geschäftsführer von Lötschental Tourismus.
Die Wanderwege, die sind bereit, alle in den Gemeinden Verden, Kippen und Wieler. Die Gemeinde Blotten bleibt vor der Hand noch Sperrzone. Das ist, glaube ich, verständlich, aber das wird auch klar signalisiert. Wir haben auch Empfehlungen und Vorschläge formuliert, wo die Leute wandern können, welche Restaurants wieder geöffnet sind. Also in den Gemeinden Kippel, Verden und Wieler herrscht eigentlich so der Normalzustand aus touristischer Sicht.
Sagt Michael Fleischmann von Lötschental Tourismus. Die EU-Kommission hat offenbar Umweltverbände bezahlt für Kampagnen gegen Unternehmen und Lobbyarbeit. Das Ziel, die Öffentlichkeit für die Klimapolitik der EU zu überzeugen. Das berichtet die Welt am Sonntag in einem Vorabbericht. Sie habe geheime Verträge einsehen können. Es gehe um Millionenbeträge. Konkret habe die EU-Kommission zum Beispiel mit der NGO Client Earth vereinbart, dass dieses deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricke, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Andere Gruppen sollen Geld für die Beeinflussung von EU-Abgeordneten vor Abstimmungen bekommen haben. Die Verträge stammen laut Welt am Sonntag aus dem Jahr 2022. Das israelische Militär hat in Rafah im Gazastreifen die Leiche einer weiteren Hamas-Geisel geborgen. Dabei handle es sich um einen Mann aus Thailand, der beim Terrorangriff am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz entführt worden sei, teilt der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit. Laut israelischen Angaben befinden sich noch gut 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Bei etwa 20 von ihnen geht die israelische Armee davon aus, dass sie noch am Leben sind. Der Pfingstreiseverkehr in Richtung Süden sorgt vielerorts für Stau. Schon am frühen Morgen staute sich der Verkehr vor dem Gotthardtunnel zwischen Erstfeld und Göschenen auf 17 Kilometern. Mittlerweile ist er auf 20 Kilometer angewachsen. Das schreibt Via Swiss. Das bedeutet einen Zeitverlust von mindestens 3 Stunden und 30 Minuten. Aber nicht nur in der Schweiz müssen Autofahrende mehr Geduld aufbringen, sondern auch an anderen Orten. Auf der Tauernautobahn im österreichischen Bundesland Salzburg erreichte ein Stau eine Länge von rund 45 Kilometern. Das bedeutete eine Verzögerung von 4,5 Stunden. Grund dafür war vor allem eine Baustelle. Und dann noch der Blick aufs Wetter. Es kann teils noch kräftige Regengüsse und Gewitter geben. Dann gibt es beidseits der Alpen auch sonnige Phasen. Es bleibt aber gewitterhaft. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Jan von Tobel.
SRF 1 für die Familie. Vor dem Mittag noch ein Musikquiz. Ja, welcher Song ist da gespielt auf dem Hackbrett? So tun sie im Original. Und das da ist der Refrain. I'm in love with the shape of you. Shape of You von Ed Sheeran. Ein riesengroßer Hit. Bravo, wenn Sie es herausgefunden haben. Wir sind nämlich im Quizfieber in der neuen Gameshow von SRF Kids Next Level. Und mehr zudem noch ein paar süße musikalische Träume. Mein Name ist Angela Haas. Ganz einen schönen Samstag wünsche ich Ihnen. durchschnaufen an dem langen Pfingstwochenende. Und wenn sie auch mal ein bisschen durchschlafen wollen, Kinder aber nicht, dann habe ich etwas.
SRF Kids Next Level.
Okay, das wird ein grosses Ding. Wir räumen das Ding ab.
Drei Klassen, die gegeneinander antreten und ganz viele verschiedene Challenges spielen. Eine Klasse gewinnt am Schluss. Das ist SRF Kids Next Level mit neuen Folgen. Yeah! Staffel 4 findet Sie auf srfkids.ch und bei SRF Kids auf YouTube. Da können Ihre Kinder und Enkelkinder auch gerade ein bisschen selber rumsurfen und sind eben tiptop beschäftigt an dem langen Wochenende. Immer an der Seite der Klasse meine Kollegin Anna Zöllig, die die Sendung moderiert. Anna, was ist für dich da so besonders?
Was ich in dieser Staffel besonders toll finde, ist wirklich, dass wir auch noch so ein bisschen spezielle Gäste dabei haben. Nämlich haben wir den Zürcher Musiker Niklas auf dem Dreh.
Der Niklas ist ja da.
Was er genau macht, das verrate ich jetzt nicht. Er ist einfach Teil von der Challenge Sing Song Song. Mit ihm auch dabei zum Beispiel ein Appenzeller-Duo, das Hackbrett spielt.
Auch bei der Challenge Sing Song Song nämlich.
Auch ein mega schöner Moment gewesen, wo sie dabei gewesen sind. Und wir haben auch ganz bekannte Schwinger bei uns auf dem Dreh dabei gehabt. Der Martin Roth, der Roman Wittenwiller und der Damian Ott. Und auch die sind Teil von einer Challenge, allerdings von einer anderen. Aber es ist so cool, dass wir all die Gäste bei uns haben können begrüssen das mal. Und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Promi-Faktor obendrauf, den ich recht cool finde.
Ja, sie merken, Anna hat richtig Freude an der Staffel mit der Klasse 6a von Appenzell, 6c von St. Gallen und der 6. Klasse von Herisau. Und die Kinder selber, die sind zum Glück auch begeistert.
Es ist so ein verrücktes Gefühl.
Man kann es nicht beschreiben. Es ist so ein krasses Gefühl.
Da kann man einfach nicht glauben jetzt.
Ich dachte, das war ein Traum. Ich habe mich die ganze Zeit so gezwickt. Ja. Aber es ist kein Traum. Also, ja, Mann, wir sind einfach in der Finale von SRF Kids Next Level.
Jetzt schauen auf YouTube SRF Kids und srfkids.ch.
Ja, und er da eben gerade noch bei den Challenges im Appenzellerland dabei gewesen. Jetzt schon wieder bei uns, bei SRF 1 im Radio, der Niklas mit Caroline.
Caroline, you can't.
singen und gleichzeitig Schlagzeug spielen. Das ist der Niklas, Schweizer Musiker, habe ich gerade vor einer Woche an einem Konzert gesehen und bin wahnsinnig begeistert gewesen. Da jetzt mit Caroline bei SRF 1. Seit dem Zusammenbruch von der Credit Suisse ist klar, der Bankenplatz muss sicherer werden. So sicher, dass eine UBS, wenn sie die Banken, nicht die ganze Schweiz durchschüttelt. Der Bundesrat hat gestern darum ein Paket an Massnahmen vorgelegt für Bankenregulierung. Also halb zufrieden damit sind die Banken selber. Klaus Ammann, Gast in der Samstagsrundschau, ist darum der Präsident der Bankenvereinigung, der Marcel Rohner. Warum halb zufrieden?
Er findet gewisse Massnahmen zielführend, andere gehen ihm aber zu weit. Zum Beispiel die Anforderungen an das Eigenkapital der Banken. Die sind viel zu hoch, findet er, und schadet am ganzen Bankenplatz, obwohl nur eine Bank, Credit Suisse, die letzte Krise verantwortet. Ich will von Marcel Rohner wissen, ob jetzt, wo die UBS noch die einzige Schweizer Grossbank ist, so Massnahmen nicht gerechtfertigt sind. Und wie er denn will sicherstellen, dass bei einer nächsten Krise nicht die Allgemeinheit, sondern eben die Aktionäre zahlen.
Der Präsident der Bankiervereinigung, Marcel Rohner, der in der Finanzkrise selber Chef der UBS war, ist also Gast in der Samstagsrundschau heute live um 11:30 hier auf SRF 1.
SRF 1 am Vormittag.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away.
Winter hat sein Kleid auf die goldige Matte gekleid. Sind Vater und Mutter zum Erkommen, haben mich in die Arme genommen. Traurig haben sie zum gesagt, hörst du los, es ist so weit. Zum Wissen, wie dein Herz schlägt, musst du in die Fremde gehen. Über Stock und über Stein bin ich fort von daheim. Wunderig auf die weite Welt mit Anker und ein bisschen Geld. Tag für Tag bin ich weitergekommen, da hat's ein paar den Wunder genommen. Wo man solche Kleider trägt, da hab ich ihnen gerade gesagt. Dort hinter dem Berg und dann dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und dann dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und an dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und an dem See, von dort komm ich her. Du Lieder singen, es gibt kein Geld, da unten ist eine andere Welt. Sachen, die ich noch nie hab gesehen, leuchtet farbig und schön. Der Tag ist kurz und auch die Nacht, Langweili hat schon lang nicht mehr gedacht. Die ganze Welt in einer Hand, die Freunde immer dabei. Immer schneller, immer mehr, Kurve da hat schon alles gesehen. Alle Menschen da sind gleich, die einen immer ein mehr. So viele Freunde und doch allein, die ganze Welt wie mir die Heim. Zeit zum Zurück in die Heimat zu gehen, ich weiss jetzt, wie ich mich schloh. Dort hinter dem Berg und an dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und an dem See, von dort komm ich her. Ja, hinter dem Berg und an dem See, dort bin ich daheim. Ja, hinter dem Berg und an dem See, von dort komm ich her. Dort ist meine Welt.
Pfingstwochenende hier bei SRF 1. Es läuft sicher viel und einiges auch nicht so.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 20 Kilometer Stau und mindestens 3 Stunden und 30 Minuten Wartezeit ab Altdorf. Richtung Norden Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrten in Göschenen und Airolo sind gesperrt. Als Alternative empfiehlt das Astra, den Autoverlad Lötschberg zu nutzen. Dann in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino Stau und 3 Stunden Zeitverlust zwischen Sevelen und Bonaduz. Auf den umliegenden Hauptstraßen ebenfalls Stau und 1 Stunde Zeitverlust. Weiter Richtung San Bernardino ist die A13 zwischen Thusis und Thusis Süd und Zillis wegen eines Unfalls gesperrt. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard wird der Selisberg-Tunnel mehrfach kurzzeitig gesperrt, daher Stau ab Beckenried. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem Grubistunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd. Auf der A1 Richtung Zürich ab Balzenswil. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Schweizer Halle und Badischer Bahnhof, auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Grenzübergang Weil und Gellert, in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Niederbipp und in Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Niederbipp. Ich wünsche allen unterwegs eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Jetzt geht die Samstagsrundschau hier live aus Zürich.
SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Klaus Ammann.
Der Schock ist tief gesessen, als die früher noch stolz Grossbank Credit Suisse vor 2 Jahren zusammengebrochen und von der Konkurrentin UBS übernommen worden ist. Ein ähnlicher Kollaps von der letzten Schweizer Grossbank, von der UBS, könnte sich die Schweiz nicht leisten. Darum hat der Bundesrat gestern Massnahmen vorgeschlagen, wie die UBS und der ganze Schweizer Bankenplatz soll sicherer werden. Langt das oder ist es zu viel? Die und mehr Fragen stelle ich einmal, wo mal selber UBS-Chef war und heute den ganzen Bankenplatz vertritt, Marcel Rohner, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung. Er ist jetzt mein Gast live in der Samstagsrundschau. Willkommen, Herr Rohner.
Willkommen.
Herr Rohner, es war ein Tag der Wahrheit, eine Zeitenwende für die Schweizer Banken, hat es an verschiedenen Orten geheissen. Einverstanden?
Das kommt darauf an, was am Schluss das Resultat wird sein von dieser Diskussion, die jetzt angefangen hat. Die ist gestern gestartet worden mit einem Vorschlag. Entscheiden wird am Schluss das Parlament, vielleicht sogar das Volk. Und erst dann kann man sagen, was für eine Art von Zeitenwende das denn wirklich genau sein wird.
Schauen wir mal ein bisschen die Massnahmen im Einzelnen an. Sie von der Bankiervereinigung haben sich in einer ersten Reaktion halb zufrieden gesagt, wenn man das so zusammenfassen darf. Gewisse Massnahmen finden Sie zielführend, andere gehen Ihnen zu weit. Vielleicht ganz kurz, zufrieden sind Sie mit der Tatsache, dass es einfacher werden für die Nationalbank in der Krise, Banken mit flüssigen Mitteln zu versorgen, also etwas eher Technisches. Und der andere Punkt, den Sie begrüssen, ist, dass Banken neu müssen, ganz klar festlegen, wer für was verantwortlich ist, damit man auch Schuldige benennen kann, wenn es muss sein, denn, aber das sollte doch etwas selbstverständlich sein, oder?
Das ist selbstverständlich und das haben auch alle Banken so gemacht, bis auf eine. Dass man das formalisiert, ist für sich selber gesehen noch kein Problem. Ich denke, es ist aber wichtig, dass man nochmal zurückgeht an den Zeitpunkt, wo das passiert ist und was wir damals bereits gesagt haben. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir ganz sorgfältig abklären, was überhaupt passiert ist, damit man die Massnahmen kann ergreifen kann, die im direkten Zusammenhang stehen mit dieser Krise. Und ich glaube, da hat die Schweiz einen sehr sorgfältigen Prozess gemacht. Man hat verschiedene Gutachten von unabhängigen Experten machen. Dann ist basierend auf diesen Gutachten ein sehr umfangreicher Bericht vom Bundesrat gekommen, den er zweijährlich sowieso machen muss. Und schlussendlich hat PUC einen sehr detaillierten, umfangreichen
und sachlichen Untersuchungskommission
gemacht. Auch wieder unterlegt mit diversen sehr spezifischen Gutachten. Und ich denke, das hat ein sehr klares Bild gegeben über das, was effektiv passiert war. Es hat einerseits klar gezeigt, dass eine Serie war über viele Jahre von Fehlentscheiden und Managementversagen, von kulturellen Themen. auf der einen Seite. Und andererseits hat es aber auch gezeigt, und das nicht nur bei der CS, sondern bei anderen Banken, insbesondere in den USA, dass die Liquiditätsversorgung in der heutigen Zeit ein sehr zentraler Punkt ist, weil es zu Abfluss von Einlagen gekommen ist, in einem Ausmass, wo man so noch nie gesehen hat. Das hat sicher mit Technologie zu tun, mit elektronischem Banking, digitalem Zugriff, aber auch mit dem Fluss von Informationen. Und darum ist die Massnahme zur Liquidität, wo die Nationalbank, das muss man sagen, bereits sehr viel Arbeit gemacht hat und das auch schon kommuniziert hat, wo jetzt unterlegt werden mit gewissen gesetzlichen Vorgaben einerseits, aber auch Erleichterungen für den Transfer, ist aus unserer Sicht die absolut matchentscheidende Massnahme, damit der Finanzplatz stabiler wird, weil er so konstruiert ist. Wir sind sehr froh, dass das in die Richtung gegangen ist, dass da sehr viel konstruktive Arbeiten schon gemacht worden sind. Für die Banken wird das auch sehr viel Arbeit bedeuten. Man hat letztlich gesehen, dass Kantonalbanken Rundschreiben machen, wo sie den Leuten sagen, wir müssen die Verträge ändern, weil wir die Hypotheken wetten können auf die SNB übertragen. Das hat dann gewisse Fragezeichen gegeben in der Presse. Das ist eine Auswirkung von der, genau dieser Regulierung, die aber dazu führt, dass das Finanzsystem in der Schweiz insgesamt stabiler wird.
Sie haben jetzt andere, dass man eben genau die Verantwortlichkeiten bemessen. Es war nur bei einer Bank das Problem gewesen. Ist das wirklich so? Jetzt hat man gerade wieder so Derivate, Skandal ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch bei anderen Banken, wo Privatkunden plötzlich merken, dass sie im Portfolio Sachen haben, die eigentlich nur für professionelle Anleger sind und man sucht, man weiss nicht recht, wer verantwortlich ist.
Ja, grundsätzlich ist die heutige Regulierung komplett ausreichend, um solche Fälle abzudecken. Es ist ganz klar, was Banken müssen machen, was sie für Beratungsverantwortungsaufklärungspflichten haben. Wenn sie die verletzen, dann sind sie in der Pflicht. Da gibt es keine Notwendigkeit, etwas zu machen. Es ist ja bei dieser Ausdehnung von dieser Verantwortlichkeit der allgemeine Satz, den wir damals verwendet haben, den ich auch verwendet habe, ist, dass wir überzeugt sind, dass Einfordern von individueller Verantwortung sehr viel wirksamer ist als irgendeine kollektive Themen wie Bussen und alles. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und wir haben in der Schweiz ein Gewährsregime und wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass eine sachliche, schlanke Erweiterung dieses Gewährsregimes kann sinnvoll sein, allerdings ganz, ganz stark fokussiert auf systemrelevante Banken. Weil das bei der weitaus grössten Anzahl von allen anderen Banken gar nicht notwendig ist, solche Sachen zu machen, schon rein von der Grösse, von der Einfachkeit des Geschäftsmodells etc.
Herr Ohner, also das sind zwei Punkte, die Sie richtig finden, dass die so kommen. Wenn ich Ihre Medienmitteilung von gestern lese, dann gibt es aber andere Punkte, wo Sie nicht zufrieden sind mit den Massnahmen, die der Bundesrat vorschlägt. Schauen wir zuerst das Eigenkapital an. Das hat ja im Vorfeld am meisten zu reden gegeben. Der Bundesrat will, dass Grossbanken, konkret UBS, ihre Töchter im Ausland künftig mit 100% Eigenkapital müssen unterlegen, damit im Krisenfall nicht Probleme in einer Tochter im Ausland die ganze Bank ins Schlamassel salopp gesagt sind. Das klingt doch sinnvoll.
Ja. Diese Argumentation ist schlüssig und sinnvoll. Und die meisten können da nachvollziehen. Nur, wie es umgesetzt wird, hat mit schlüssig und sinnvoll nicht mehr viel zu tun.
Das müssen wir jetzt erklären.
Und das ist genau der Punkt. Es hat drei Schalthebel, wo man hat können zwischen leichter und härtester Regulierung wählen. Und an allen drei Schalthebeln haben die Behörden entschieden, dass man die härteste Variante nimmt. Der erste Hebel sind die Bewertung von bestimmten Aktiven. Wie Software, sogenannte Deferred Tax Assets, das ist ein englischer Begriff, das sind Steuergutschriften, die bilanziert sind.
Da hat sich einfach gezeigt in der Vergangenheit, dass die schlussendlich plötzlich viel weniger wert gewesen sind.
Plötzlich oder? Viel weniger,
nur dass man da
gibt es wieder eine Untergruppe, die Periodenausgleich heisst. Ja. Dann gibt es Vorsichtsbewertungen von Aufsichtsbehörden. Man hat gesagt, dort nimmt man Das wird alles gerade abgezogen vom harten Eigenkapital. Das ist Punkt 1. Der Punkt 2.
Aber das finden Sie richtig? Oder das, die Kombination ist schwierig?
Wir müssen über Kombination reden und Konsequenzen. Und es ist wichtig, dass man die drei Teile wirklich versteht. Mhm. Der zweite Teil ist der Grad von der Unterlegung, der heute bei einer Risikogewichtung von 400% ist. Das ist das, was zum Beispiel in der EU gemacht wird, nach wie vor. Mhm. Und dort sagt man nein, weil die Kapazität zum Verlust absorbieren hat das nicht, also müssen wir 100% überlegen.
Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend für den Laien. 400% und 100% ist strenger, oder? Also wir müssen sagen, 60% bei den Töchtern wird zu 100%, oder?
Ja, danke, dass Sie das nochmal erwähnen. Das ist eben ein Teilaspekt von dieser Diskussion, dass sie sehr technisch ist und dass man immer muss aufpassen, dass man es klar erklärt. Also wenn eine Tochter mit 100 bilanziert ist, geht es darum, ob man dafür 50, 60 oder 100 Eigenmittel hat. Und der Vollabzug ist 100 Eigenmittel und bis jetzt sind es etwa 60 gewesen.
Genau. Ja.
Also geht man dort das Extrem. Und der dritte Punkt ist, welche Eigenmittel gelten überhaupt? Und da ist jetzt immer von sogenanntem CET1, sogenanntem hartem Kernkapital, die Rede. Und dort ist auch die Darstellung der Behörden sehr widersprüchlich. Wo sie sagen, eigentlich im Faktenblatt an wiederholter Stelle, dass im Krisenfall, oder, dann eben das nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Und genau für diesen Krisenfall hat man das sogenannte erweiterte Kapital. Das sind die AT1-Obligationen zum Beispiel. Mhm. Und da hat man ausgeschlossen, obwohl es eben genau für den Fall da wäre, wo man dann eben könnte brauchen. Und jetzt hat man also eine Situation, wo man an drei wesentlichen Stellschrauben immer die Extremvariante wählt. Und in der Summe gibt es eine Situation zwischen 20 und 25 Milliarden mehr harte Eigenmittel müssen da stehen. Mhm. Und die Argumentation ist ja dann gewesen, ja,
könnte auch weniger sein, oder? Je nachdem, wie sich
die
Bank
jetzt verhalten. Muss sich die Bank halt irgendwie verhalten. Mhm. Und über da möchte ich dann auch noch zwei, drei Worte sagen, was man wahrscheinlich muss erwarten, wenn man solche Entscheidungen trifft, weil dass das ein schwerwiegender Entscheid ist, ist ja wohl allen klar, oder? Weil Fakt ist, seit dem letzten Freitag muss sich die UBS auf die Situation vorbereiten, dass sie 25 Milliarden mehr Eigenmittel brauchen.
Herr Rohner, 25 Milliarden, die Bank hat 1,5 Billionen Bilanz. Sie hat im letzten Jahr 5 Milliarden Gewinn gemacht. Sie hat regelmäßig mehr auch schon gemacht. Ist das etwas, was sie sich wirklich nicht kann leisten? Also, es gibt ja Rechnungen, es gibt ja verschiedene Gutachten, die sagen, das kostet zwischen 1,5 und 1,2 Milliarden, glaube ich. Die
Geld Gutachten, die sind sehr sorgfältig. Die haben das gesagt, was man eigentlich immer schon gewusst hat, dass die Eigenmittel etwas kosten. Sie kosten nicht gerade ganz so viel, 1:1, wenn man sie erweitert, sondern es gibt gewisse Abschläge. Da gibt es theoretische Überlegungen, die sagen, es spielt gar keine Rolle. Und in der Praxis weiss man, und das hat auch das Gutachten Ammann gezeigt und auch das andere, wo man veröffentlicht hat, dass es eben etwas kostet. Mhm. Das ist zwischen 600 und 1000 Milliarden, Millionen. Also 600 ja. Millionen und 1 Milliarde pro Jahr, wo das kostet. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Und das ist das Interessante, dass genau der wesentliche Punkt eben wieder nicht angesprochen worden ist. Fakt ist, ab morgen plus 25 Milliarden. Die fehlen für das, was heute auf der Bilanz ist, für das Geschäft, das heute gemacht wird, braucht es 25 Milliarden mehr. Das heisst, bei jedem Entscheid, der irgendwie Eigenmittel betrifft, wird man sich zweimal überlegen, ob man das machen kann. Mhm. Und darum ist von mir aus gesehen die Aussage, dass das die Schweiz nicht betrifft, weil es ja die Unterlegung von den ausländischen Töchtern ist, ein reines Wunschdenken.
Aber man könnte doch die zusätzlichen Milliarden eben bei diesen Töchtern.
Indem sie die Bilanz von diesen Tochtergesellschaften runterfahren und aufhören, das Geschäft machen. Zum Beispiel.
aufhören, ist jetzt wahrscheinlich jetzt zugespitzt.
Ja, gewisse Geschäfte wären, sie müssen aufhören, wenn sie das erfüllen wollen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und jetzt ist die Geschäftsleitung in der Lage, dass sie genau die Überlegungen muss machen. Sich eben ist, zwar ist jetzt das Geschäft teurer geworden im Ausland, aber die Art Geschäfte, die wir dort machen, die sind sehr wichtig für unsere globale Gesellschaft. Und darum können wir in der Schweiz vielleicht die Kredite nicht mehr so geben, wie wir sie gegeben haben.
Und
die Eigenmittel werden auf Gruppenstufen gemanagt und nicht irgendwo in einem einzelnen Böckchen unabhängig voneinander. Und ich mache mir sehr grosse Sorgen über die möglichen Auswirkungen, die das auf die Entscheidungen wird haben und auch insbesondere auf das Geschäft in der Schweiz.
Das heisst konkret, Sie haben das Gefühl, es wird schwieriger für Firmen einen Kredit überzukommen, oder was?
Es wird möglicherweise schwieriger. Ich weiss das auch nicht mit Sicherheit. Aber ich finde, es ist offensichtlich, dass man mit dem Szenario muss rechnen muss, dass es schwieriger wird. Es wird vielleicht schwieriger, Hypotheken überzukommen. Sie haben gesehen, dass gleichzeitig Basel III-Vorschriften verschärft worden sind. FINMA hat vor einem Monat einen Bericht veröffentlicht, dass Banken zu viele Hypotheken geben. Und jetzt tut man in einem Player, der bei 20% Marktanteil hat, eine Kapitalanforderung auferlegen von 25 Milliarden, wo man nicht einfach Gouron normal machen in einem Geschäftsbereich und so tun, wenn da nichts wäre, und es dann irgendwie erarbeiten. Also das werden komplexe Überlegungen sein, was sich die Geschäftsleitung jetzt muss machen, wie sie mit dieser Situation umgeht.
Mhm. Aber Herr Ohner, ich verstehe, das sind hohe Kosten, aber das Risiko ist ja auch riesig für die Schweiz als Land. Eine Bank, die anderthalb Mal mehr größere Bilanz hat als, oder zweimal mehr als die Gesamtwirtschaftsleistung vom Land. Das kostet halt etwas.
Selbstverständlich. Und dem widersetzt sich weder du bist noch sonst irgendjemand. Dass Stabilität und die Absicht vom Bundesrat sehr, sehr zentral ist, das unterstützen wir vollständig. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine erfolgreiche UBS, ein UBS, der aus der Schweiz raus kann, erfolgreich sein. Das wollen wir alle Banken, weil wir finden, das ist ein sehr wichtiger Geschäftspartner von uns und ein sehr wichtiges Aushängeschild vom Finanzplatz, plus einige andere Sachen, die wir noch diskutieren können. Wir wollen eine starke UBS aus der Schweiz raus haben, die aber auch konkurrenzfähig ist. Und wenn man jetzt die Grösse anschaut, denke ich, auch mit meinem Hintergrund vielleicht, schauen wir mal, woher sind wir eigentlich gekommen. Mhm. Wir sind CS-UBS kombiniert von rund 4'000 Milliarden in den letzten 15 Jahren auf 1'400 Milliarden. Aber. Und gleichzeitig sind die Eigenmittel, die das unterstützen. Plus vor allem auch die zusätzlichen Vorkehrungen für den Fall, dass wirklich etwas passiert. Oder? Das sind die sogenannten Bail-in-Bonds. Das sind Obligationen, die dann in Aktienkapital umgewandelt werden. Wenn es wirklich zu einem Fall kommt, sind wir bei einer Verdoppelung.
Also viel sicherer als je,
das ist, sagen Sie jetzt. Und das Geschäftsmodell, wenn Sie die Bilanz anschauen von der Bank, oder wie das aufgeteilt wird, wie viel von dieser Bilanz ist im Investmentbanking, in dem sogenannten, wo alle ein bisschen Respekt davon haben, zu Recht, wie viel ist in der Vermögensverwaltung und wie viel ist im Firmenkunden- und Assetmanagementgeschäft, dann sehen Sie eine komplett andere Struktur, weil zwei Drittel in sehr stabilen Geschäftseinheiten sind. Und gerade das ist ja eigentlich in der CS-Krise klar, wo das Geschäftsmodell ist der entscheidende Treiber, eine nachhaltige Profitabilität von der Bank. Ohne grosse Schwankungen. Das ist das, was Vertrauen erzeugt. Und das ist gegeben. Mhm. Und jetzt auf das Ufen, oder? Und da kommt ja noch dazu, auf das Ufen ist durch die Übernahme sind mal 9 Milliarden fällig geworden, die man in der Credit Suisse als Ausnahme gibt. Und das ist ja auch noch speziell, oder? Wenn man den Buchbericht liest und sagt, da hat es eine Ausnahmeregelung gegeben, wo auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass am Schluss halt Kapital gefehlt hat, um die Umfälle zu buffern, oder? Und das hat natürlich den Vertrauensverlust dann beschleunigt. Das ist sicher so passiert. Das ist dazu gekommen. Du bist sofort müssen stemmen. Dann ist durch Kombination so einen progressiven Zuschlag gekommen, von nochmal etwa 9 Milliarden. Das heisst, man hat schon mal fast 20 Milliarden nochmal dazu da zur Situation vor Übernahme kombiniert. Mhm. Und da ist ja substanziell. Und warum wir auf das auf nochmal 25 Milliarden legen sollen, versteht einfach niemand. Und es versteht wirklich eigentlich niemand.
Also, FIMA, die Nationalbank, versteht den Bundesrat offiziell? Oder niemand, ist vielleicht übertrieben.
Wenn wir die Diskussion führen, dann sind es die mechanischen Argumente. Da haben wir keinen Verlust absolvierendes Kapital, also müssen wir 100% unterlegen. Mhm. Aber über die Kombination ist auch gestern nicht diskutiert worden. Mhm. Und hat man alle drei Stellschrauben so muss einstellen
muss. Ja, sie macht sich Sorgen, ich spüre das. Aber wenn wir schauen, die Aktionäre offenbar nicht. Gestern ist der Aktienkurs von der UBS nach Bekanntwerden zeitweise, glaube ich, 6%, am Schluss vom Tag 4% im Plus gewesen.
Jawohl. Und in den letzten 6 Monaten oder 9 Monaten sind die europäischen Aktien um 50% mehr gestiegen als die UBS. Und die Vergleichsgruppe etwa 40% mehr. Die UBS hat eine riesige Unsicherheit auf sich gelastet gehabt. Und gestern ist ein Teil von dieser Unsicherheit weg, auf einem tiefen Niveau, weit weg von dem, was könnte sein. Eigentlich ist es eben genau so, dass man gesehen hat, an dem, was in den letzten 6 Monaten passiert ist, und nicht das, was an einem Tag ist, wenn dann einmal Klärung ist zu einem Thema, wo nicht ist, dass die Anforderungen ein grosses Gewicht haben und die Investoren davon abhalten, die Aktien zu kaufen. Und wenn man dann sagt, ja, das alles ist ja gut für die UBS, oder das ist super, dann geht man schon davon aus, dass es alle Investoren bis jetzt nicht richtig gemerkt haben, oder? Dass das gut ist. Und man geht auch davon aus, dass die Geschäftsleitung, die das führt, nicht recht versteht, dass sie eigentlich zu wenig Eigenmittel haben, oder? Und ich finde, das sind eigentlich sehr weitgehende Aussagen. Aber wo ich vorsichtig wäre, mich gegen den Markt und gegen alles zu stellen, was ist. Und wegen diesen 3%, nachdem Klarheit geschaffen ist, das eine absehbare Reaktion gewesen, wo sagt, da, wo man jemanden erwartet hat, das war jemand im Preis drin. Mhm.
Gut, das hat auch, man hat das heute gegeben, die damit gerechnet haben, dass der Aktienkurs sinkt gestern. Herr Rohner, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Das Eigenkapital ist etwas Wichtiges. Da ist vor allem, ist jetzt viel darüber geredet worden, in einer existenziellen Krise ist aber das ja nicht das Einzige. Und Sie wissen das ja selber sehr gut. Sie sind selber in der letzten Finanzkrise Chef der UBS gewesen. Da braucht man einen Plan, wie eine Bank soll vorgehen, wie sie soll abgewickelt werden zum Beispiel. Auch da setzt der Bundesrat an. Ist da im richtigen Mass?
Das sind sehr entscheidende Themen. Aus meiner Sicht, und da haben wir auch andere gehört, Professor Lengwiller hat sich zu dem vernehmen lassen, im Vorgang von dieser Veröffentlichung. Und da teile ich die Auffassung, das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Und dort hat man sicher gesehen, dass die einen oder anderen Elemente müssen verbessert werden, damit man wirklich Gewissheit hat, dass man so einen Plan auch tatsächlich auslösen kann, ohne dass man Angst muss haben, dass es zu einer grossen Verwerfung kommt. Selbstverständlich muss man die Eigenmittel, die Liquiditätsvorsorge zusammen mit all diesen Sachen anschauen. Frühintervention ist ein Thema. Ich darf erinnern, Finanzkrise 2008, als ich CEO war von der UBS, hat man so eine frühe Intervention gemacht. Das war eigentlich ein Beispiel von einer frühen Intervention, bevor es die Regulierung gegeben hat. Mhm. Auf Mitwirken von der Nationalbankaufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat nachher entschieden, dass man das Stabilisierungsprogramm macht. Und die Gesetzesvorlage hat ja auch Stabilisierungspaket geheissen. Und da ist jetzt sehr viel konkreter dargelegt in diesen Vorschlägen. Das wird sehr wichtig sein, das genau umzusetzen. Ebenso die Pläne, die nachher kommen, wie man dann allenfalls, wenn einmal so ein Entscheid von der Aufsichtsbehörde gekommen ist, dass die Bank nicht mehr überlebensfähig ist, wo man dann saniert oder abwickelt. Und mit dem, was man hier einleitet, sind wir überzeugt, dass man wird eine Situation haben, wo man kann sagen, auch ein UBS kann Konkurs gehen.
Marcel Rohner, das ist die Samstagsrundschau mit dem Marcel Rohner, mit dem Präsidenten von der Schweizerischen Bankiervereinigung. Zwischen denen möchte ich Ihnen kurz Sie vor einer Wahl, vor ein paar Wahlen stellen und bitte Sie, sich für etwas zu entscheiden. Sie jassen gern, habe ich gelesen, mit oder ohne Wiese?
Immer mit Wiese.
Das Zufall, das Glück muss ein bisschen mehr mitspielen.
Das gehört dazu.
Wenn Sie von Aarau, wo Sie wohnen, in eine andere Stadt gehen, Basel, Bern, Zürich oder Genf?
Genf.
Warum?
Weil ich seit 15 Jahren dort tätig bin in einer Bank und die Stadt sehr gerne bekommen habe.
Sie lesen auch gern frisch oder Dürrematt?
Frisch.
Warum?
Weil mich Homo Faber tief bewegt hat.
Sie sind ja auch noch Vizepräsident vom Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Welche Sitzungen sind harmonischer, die bei der Banque oder die bei Economie Suisse?
Die sind genau gleich harmonisch.
Okay. Bei beiden Gremien ist es ja in der letzten Zeit wahrscheinlich auch um Löhne gegangen. Die sind ja nicht nur bei den Banken, sondern auch zum Beispiel bei der Pharma immer wieder ein bisschen das Thema, weil sie für normale Leute zum Teil unverständlich hoch ist. Der Bundesrat will auch da Massnahmen ergreifen. Boni müssen zum Beispiel können zurückgefordert werden. Richtig.
Da sind wir grundsätzlich auch der Meinung. Es gibt heute bereits schon ein Rundschreiben von der FINMA zur Thema Entlöhnung. Wir haben von uns aus vorgeschlagen, dass wir das nochmal verfestigen, unter Umständen auf höherer rechtlicher Stufe. Wir glauben, das sind die richtigen Massnahmen dort drin. Da ist auch wieder die Frage, für wer gilt das am Schluss, für welche Institute. Wir haben weit über 200 Banken, die sind bestens geführt und die Verhältnismäßigkeit ist entscheidend und das ist eben da, wo man auch jetzt bei diesen Vorschlägen sieht. Zwar heisst es überall, man will es proportional umsetzen und wenn man in die Details schaut, sieht man zum Teil sehr, sehr weitgehende Eingriffe in die Organisationsfreiheit von Unternehmen.
Zusammensetzung. Könntest du das Beispiel machen?
Das heisst zum Beispiel bei den Corporate Governance Vorschlägen die Zusammensetzung der Geschäftsleitung. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, wenn die Aufsichtsbehörde nachher direkten Einfluss nimmt über die Zusammensetzung von der Geschäftsleitung, das ist zum Beispiel ein Eingriff in eine Organisationsfreiheit. Das heisst dann wiederum bei den Vergütungssystemen, dass man sie faktisch in einer Bewilligungspflicht unterstellt. Es hat eine Bemerkung drin, wo man sagt, FINMA kann auch bei einer Verletzung von einer internen Regel, nicht nur beim Aufsichtsrecht, darauf insistieren, dass man Bonus streicht oder der Person sogar Berufsverbot auferlegt. Das sind sehr, sehr weitgehende Eingriffe, die eigentlich nichts mit dem Thema
Boni. Aber man muss nicht grundsätzlich sagen, Herr Rohner, dass die FINMA in der letzten, bei der CS, einfach, dass man, Sie haben es ja schon ein bisschen erwähnt, da ist ja noch ein Rabatt gegönnt worden, sie hat zu wenig, Buck ist zum Schluss gekommen, in vielen Bereichen zu wenig gemacht, aber auch zu wenig Mittel gehabt. Und jetzt gibt man mehr Mittel, unter anderem bei der Boni, das ist im Grundsatz richtig.
Bei der Boni hat sie die Mittel genau schon gehabt. Da, wo da vorgeschlagen wird, das ist plus minus da, wo heute im Rundschreiben steht. Das kann man noch ein bisschen spezifizieren, noch ein bisschen verschärfen. Die Boni, die sind ja auch gesperrt gewesen, die sind ja auch zurückgehalten worden. Man hat jetzt gesehen, dass es rechtlich noch
einen
Fall gibt, wo man jetzt muss klären. Dem steht nichts entgegen. Aber, und das ist da, wo wir sagen, das Prinzip auf so umsetzen, dass es das adressiert, was nicht funktioniert hat, ist gut. Aber das Prinzip auf alle Institute auszusehen, zu einem bürokratischen Albtraum zu machen und weitgehende Eingriffsrechte an eine Aufsichtsbehörde zu geben, die weit über das ausgehen, wo man normalerweise macht, das finden wir falsch. Warum? Weil am Schluss, wenn Sie das alles lesen, was da vorgeschlagen ist, haben wir eine Aufsichtsbehörde, die ist auch noch Untersuchungsbehörde, die ist Ankläger und Richter auch noch gerade. Und wir sagen, wenn man in die Richtung geht, muss man eine Verfahrensordnung haben, die das Recht von allen Involvierten schützt. Von allen. Den Institut und den Individuen.
Auf jeden Fall. Wenn man, also, das, was da beschlossen oder vorgeschlagen worden ist vom Bundesrat, geht ja zum Teil, jetzt gerade bei der Boni, viel weniger weit als andere Sachen, die in der Politik rum sind oder noch. Es gibt ja zum Beispiel eine Motion, die angenommen wurde, ist im Ständerat 5 Millionen Maximum, will man die Boni deckeln. In der Bevölkerung hat man das Gefühl, so Sachen ist einfach unverständlich, wieso das muss, irgendwo muss mehr als 5 Millionen sein. Was sagen, wie erklären Sie das?
Es wird Leute geben, die kein Verständnis haben und andere haben. Die Lösung, die man in der Schweiz gewählt hat, ist, dass man die Aktionärrechte stärkt, dass man die Frage von der Vergütung in den Aktionär zur Genehmigung vorlegt. Und ich denke, das ist...
Das hat man ja mit der Minderinitiative gemacht. Seither sind die die Löhne aber weiter gestiegen.
Dann sind offenbar die Eigentümer einverstanden mit deren Entwicklung.
Mhm. Aber die hohen Löhne machen es doch den Banken, denn wenn es jetzt wieder um die Politik geht, nicht einfacher, Mehrheiten zu finden. Und um das geht es ja dann jetzt dann in der Diskussion um die Vorschläge vom Bundesrat.
Wie gesagt, wir haben eine grosse, sehr vielfältige Bankenlandschaft von ganz kleinen, mittleren, grossen, mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen. Und wir haben einen aktiven Dialog mit der Politik. Und wir glauben, wir können unsere Argumente darlegen und freuen uns auf die Auseinandersetzung und hoffen, dass wir am Schluss ein Ergebnis haben, wo wir alle gut damit können leben.
Herr Hohner, der Bundesrat hat jetzt ein paar Nägel eingeschlagen. Viele Leute hoffen wahrscheinlich, dass da damit eine nächste Krise vielleicht nicht verhindert kann werden, aber entschärft werden. Sind Sie zuversichtlich?
Ich bin absolut zuversichtlich und ich habe auch Vertrauen in unseren politischen Prozess, dass wir eine Lösung haben, die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit klug ausbalanciert.
Und dass die erst in 10 Jahren wirklich umgesetzt wird?
Das glaube ich nicht, das geht schneller.
Marcel Hohner, Zeit ist um. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SRF Verkehrsinfo.
Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 20 km Stau und mindestens 3 Stunden und 30 Minuten Wartezeit ab Altdorf. Richtung Norden Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrten in Göschenen und Airolo sind gesperrt. In Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino. Stau und 3 Stunden Zeitverlust zwischen Sevelen und Bonaduz. Auf den umliegenden Hauptstraßen ebenfalls Stau und 1 Stunde Zeitverlust. Weiter Richtung San Bernardino ist die A13 zwischen Thusis Süd und Zilis wegen eines Unfalls gesperrt. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard wird der Selisbergtunnel mehrfach kurzzeitig gesperrt, daher Stau ab Beckenried.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Lukas Lüthi. Die Banken in der Schweiz sollen krisensicherer werden. Das will der Bundesrat. Er hat gestern 31 Vorschläge präsentiert. So soll insbesondere die UBS ihr Eigenkapital aufstocken. Das kritisiert der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Marcel Rohner, in der Samstagsrundschau von SRF. Er ist ehemaliger Chef der UBS und geht davon aus, dass die Bank ihr Eigenkapital um 25 Milliarden Franken aufstocken müsste.
Die fehlen für das, was heute auf der Bilanz ist, für das Geschäft, das heute gemacht wird, braucht es 25 Milliarden mehr. Das heisst, bei jedem Entscheid, der irgendwie Eigenmittel betrifft, wird man sich zweimal überlegen, ob man das machen kann. Und darum ist von mir aus gesehen die Aussage, dass das die Schweiz nicht betrifft, weil es ja die Unterlegung der ausländischen Töchter ist, ein reines Wunschdenken.
Das Geld fehle dann auch im Schweizer Geschäft. Andere Vorschläge des Bundesrates zur Bankensicherheit begrüßt der Präsident der Bankiervereinigung, so zum Beispiel, dass die Banken künftig Verantwortliche klar benennen müssen. So könne man bei Fehlverhalten gezielt Sanktionen aussprechen. Anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz nimmt das Walliser Lötschental den Tourismusbetrieb teilweise wieder auf. Seit heute Morgen können Touristinnen und Touristen wieder nach Verden, Kippel und Wieler reisen. Die Straßensperre bei Goppenstein wurde aufgehoben. Es sei ein erster Schritt Richtung Normalität, heißt es bei Lötschental Tourismus. Das Tal brauche Touristinnen und Touristen. Viele Wanderwege und Restaurants seien geöffnet. Nach wie vor Sperrzone ist das Gebiet der verschütteten Gemeinde Platten. Ins Ausland mit 2 Kurzmeldungen. Das israelische Militär hat in Rafah im Gazastreifen die Leiche einer weiteren Hamas-Geisel